Raymond Chandler, Die Lady im See. Aus dem Amerikanischen von Robin Detje. Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Thomas Sabacher. 1. Das Treloar Building steht seit jeher an der Olive Street, nähe 6th Street, auf der Westseite der Straße. Der Bürgersteig davor, aus schwarzen und weißen Gummiplatten, wurde gerade von der Regierung requiriert, und ein blasser, barhäuptiger Mann mit Hausmeistergesicht sah mit einer Miene dabei zu, als bräche ihm das Herz. Ich ging an ihm vorbei, durch eine Passage mit Luxusgeschäften, in eine riesige Eingangshalle in Schwarz und Gold. Die Gilliland Company hatte ihre Büros im 7. Stock, zur Straße, hinter Schwingtüren aus platingerahmtem Doppelglas. Im Empfangsraum lagen chinesische Teppiche, die Wände waren matt silber, die Möbel kantig, aber raffiniert. Auf Sockeln wurden scharfe, glitzernde Brocken abstrakter Bildhauerkunst präsentiert und eine hohe dreieckige Vitrine in der Ecke schien auf Treppchen und Podesten, Inseln und Felsvorsprüngen aus glänzendem Spiegelglas alles zu enthalten, was man sich an Fläschchen und Schatullen nur ausmalen konnte. Da gab es Cremes und Puder und Seifen und Duftwässerchen für alle Jahreszeiten und Gelegenheiten. Da gab es Parfums in zarten, hohen Flakons, die aussahen, als würden sie beim ersten Lufthauch umstürzen, und andere in pastellfarbenen Fiolen mit reizenden Satinschleifchen, wie kleine Mädchen beim Ballettunterricht. Das Sahnehäubchen schien etwas ganz Kleines und Einfaches in einer kompakten, bernsteinfarbenen Flasche zu sein. Genau in der Mitte, in Augenhöhe, mit viel Platz um sich herum und der Aufschrift Gilliland Regal, der Champagner unter den Düften. Den musste man eindeutig haben. Ein Tröpfchen davon in die Halsgrube und schon rieselten die rosa Perlen nur so auf einen herab wie ein Sommerregen. Ganz hinten in der Ecke saß an einer Nebenstellenanlage hinter einer schützenden Trennwand eine artige kleine Blondine. Und in direkter Linie hinter der Eingangstür thronte ein großes, schlankes, dunkelhaariges Schätzchen, wobei es sich dem Namensschild mit Prägeschrift auf dem leeren Schreibtisch nach um eine Miss Adrienne Frumset handelte. Das Fräulein trug ein stahlgraues Kostüm, dazu eine dunkelblaue Bluse und eine etwas heller getönte Herrenkrawatte. Die Kanten des gefalteten Einstecktuchs in ihrer Brusttasche sahen scharf genug aus, um Brot damit zu schneiden. Ein Kettenarmband war ihr einziger Schmuck. Das dunkle Haar war gescheitelt und leicht, aber kunstvoll gewellt. Die Haut war glatt und elfenbeinfarben, die Brauen wirkten eher streng, und die Augen darunter sahen aus, als würden sie zur richtigen Zeit und am richtigen Ort zu leuchten beginnen. Ich legte ihr meine schlichte Visitenkarte hin, die ohne Maschinenpistole in der Ecke, und fragte nach Mr. Dearies Kingsley. Sie besah sich die Karte und fragte, »Haben Sie einen Termin?« »Habe ich nicht. Ohne wird es schwierig werden.« Dem war nicht viel entgegenzusetzen. »Worum geht es, Mr. Marlowe?« »Persönliche Angelegenheit.« »Verstehe. Und Mr. Kingsley kennt Sie, Mr. Marlowe?« »Ich glaube nicht. Vielleicht hat er meinen Namen schon mal gehört. Lieutenant McGee schickt mich.« »Und Mr. Kingsley kennt Lieutenant McGee?« Sie warf meine Karte neben einen Stapel Papier mit frisch getippten Briefköpfen. Sie lehnte sich zurück, legte einen Arm auf den Schreibtisch und trommelte leise mit einem kleinen goldenen Bleistift. Ich grinste sie an. Die kleine Blonde an der Telefonanlage schob eine Ohrmuschel vor und lächelte ein kleines, scheues Lächeln. Sie sah verspielt und neugierig aus, aber ein wenig verunsichert, wie ein junges Kätzchen in einem Haushalt, in dem man Kätzchen nicht wirklich mag. »Das hoffe ich sehr. Vielleicht fragen Sie ihn am besten selbst.« Sie zeichnete rasch drei Briefe ab, um mir nicht das Schreibset an den Kopf zu werfen. Sie redete weiter, ohne den Blick zu heben. »Mr. Kingsley ist in einer Besprechung. Sobald ich Gelegenheit habe, reiche ich ihm Ihre Karte hinein.« Ich bedankte mich und nahm in einem Chrom-Ledersessel Platz, der viel bequemer war, als er aussah. Die Zeit verstrich. Stille senkte sich über die Szene. Niemand kam oder ging. Die elegante Hand von Miss Frumset glitt über ihre Unterlagen, Manchmal wurde ein leises Maunzen des Kätzchens an der Telefonanlage hörbar und das kleine Klicken der Stecker, die ein- und ausgestöpselt wurden. Ich zündete mir eine Zigarette an und zog einen Standaschenbecher neben den Sessel. Auf Zehenspitzen schlichen die Minuten vorbei, den Zeigefinger an den Lippen. Ich sah mich um. Die Ausstattung war schwer einzuschätzen. Vielleicht verdiente die Firma gerade Millionen, oder aber sie hatten gerade den Sheriff im Hinterzimmer, die Stuhllehne gegen den Panzerschrank gelehnt. Eine halbe Stunde und 3-4 Zigaretten später öffnete sich hinter Miss Fromsets Schreibtisch die Tür und im Rückwärtsgang traten lachend zwei Männer heraus. Ein dritter hielt ihnen die Tür auf und half ihnen beim Lachen. Alle schüttelten einander herzlich die Hand, die beiden Männer durchschritten den Empfangsraum und gingen. Der dritte Mann ließ sich das Grinsen aus dem Gesicht rutschen und sah plötzlich aus, als hätte er im Leben noch nie gegrinst. Er war ein großer Typ in grauem Anzug, der sich nichts bieten ließ. »Gab es etwas?«, fragte er im Befehlston. Leise sagte Miss Fromsett, »ein Mr. Marlowe möchte Sie sprechen. Lieutenant McGee schickt ihn, in einer persönlichen Angelegenheit.«
»Nie von ihm gehört«, bellte der großgewachsene Mann.
Er nahm meine Karte, ohne mir auch nur einen Blick zuzuwerfen, und ging wieder in sein Büro. Der pneumatische Türschließer machte ein Geräusch, das wie »Uff« klang. Miss Fromsett lächelte mit süßem Bedauern in meine Richtung, und ich quittierte ihr Lächeln mit einer anzüglichen Grimasse. Ich verqualmte noch eine Zigarette, und noch mehr Zeit torkelte ins Land. Langsam schloss ich die Gilliland Company wirklich ins Herz. Nach 10 Minuten öffnete dieselbe Tür sich erneut und der große Macker kam heraus, den Hut auf dem Kopf. »Er gehe zum Friseur«, schnarrte er. Er setzte an, schwung- und kraftvoll den chinesischen Teppich zu überqueren, bog aber auf halbem Weg zur Tür scharf ab und kam zu meiner Sitzecke zurück. »Sie wollten mich sprechen?«, bellte er. Er maß circa 2 Meter und nichts an ihm war weich. In seinen stahlgrauen Augen sah ich kaltweißen Glimmer. Den grauen Flanell in Größe L mit dünnem Nadelstreif füllte er mühelos aus. Seiner ganzen Art nach war mit ihm nicht gut Kirschen essen. Ich erhob mich. »Wenn Sie Mr. DeRace Kingsley sind? Was haben Sie denn gedacht?« Diesen Punkt schenkte ich ihm und reichte ihm meine andere Karte, die mit dem Signet. Er klemmte sie sich in die Pranke und blickte finster darauf herab.
»Wer ist McGee?«
blaffte er.
»Einfach jemand, den ich kenne.«
»Faszinierend«, sagte er und warf Miss Fromsett einen Blick zu. Das gefiel ihr. Es gefiel ihr sehr.
»Wollen Sie mir sonst noch etwas über ihn verraten?«
»Na gut, er wird auch Veilchen McGee genannt«, sagte ich, »weil er kleine Halspastillen kaut, die nach Veilchen riechen. Er ist dick, hat weiche, silbergraue Haare und einen Mund perfekt zum Babys küssen. Als er das letzte Mal gesehen wurde, trug er einen hübschen blauen Anzug, bequeme braune Schuhe, einen grauen Homburg und rauchte Opium aus einer kurzen Bruyère-Pfeife.
»Ihr Benehmen gefällt mir nicht«, sagte Kingsley mit einer Stimme zum Paranüsse-Knacken.
»Das macht nichts«, sagte ich. »Es ist nicht zu verkaufen.« Er fuhr zurück, als hätte ich ihm eine wochenalte Makrele unter die Nase gehalten. Nach kurzem Zögern drehte er sich um und sagte über die Schulter, »Ich opfere Ihnen genau 3 Minuten. Weiß der Himmel, warum?« Er heizte über den Teppich zurück, vorbei an Miss Fromsett zu seiner Tür und knallte sie mir beinahe auf die Nase, so heftig riss er sie auf. Das gefiel Miss Fromsett auch, aber mir war, als hätte sie jetzt ein listiges kleines Lachen in den Augen.